Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, den 3. Februar 2026. Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Reaktionen, die ich auf meine gestrigen Interventionen erhalten habe, vor allem meine Gleichsetzung Hawaii sei die Krim der Vereinigten Staaten, hat intensive Debatten ausgelöst und auch viele intelligente Hinweise, die mir da zugeschickt worden sind. Unter anderem habe ich ja mit der Frage beschäftigt, ob man den Begriff der Annexion mit Blick auf die Krim überhaupt anwenden könnte. Die feindliche Übernahme habe ganz klar stattgefunden mit Blick auf Hawaii. Aber ein Zuschauer hat mir geschrieben, jawohl, das werde auch dadurch erhärtet, dass man auf der Krim seit Jahrhunderten Russisch spreche, in Hawaii allerdings oder auf Hawaii allerdings nicht amerikanisch, nicht englisch. Und für diese offensichtliche, aber auch wahre Erkenntnis und Beobachtung möchte ich hier ganz herzlich danken. Allerdings keine weiteren Einschätzungen abliefern. Das war ja eher etwas am Rande bemerkt, aber doch interessant, weil es eben zeigt, dass diese Geopolitik, diese Raubtierpolitik, das ist ja nichts Neues unter der Sonne. Das hat es immer schon gegeben. Und es machen eben alle großen Mächte. Das machen die Amerikaner, das machen die Russen, das machen die Chinesen. Das haben früher übrigens auch die Schweizer gemacht, bis sie sich bei Marignano eine blutige Nase geholt haben. Also merci vielmal. Ich liebe solche Diskussionen und ich möchte Sie ermuntern, immer wieder mit sachdienlichen Hinweisen und Themen Vorschlägen an uns zu gelangen. Wir versuchen nach Möglichkeit, das zu verarbeiten. Ich gestehe, ich habe den Fall Jeffrey Epstein bis jetzt unterschätzt in seinen Dimensionen. Das ist ja unglaublich, was sich da vor unseren Augen in Echtzeit abspielt. Der Mann mit dem größten, mit dem mächtigsten Adressbuch der Welt, die Spinne im Netz fädenziehend um den ganzen Globus, eine Geschichte um Sex, Macht, Reichtum, Verbrechen, also da steckt alles drin, was ein kolossales Sittenpanorama-Gemälde erfordert und entsprechend ist das in den Schlagzeilen auch ganz groß. Ich habe heute Morgen in der Financial Times gesehen, also an der Top-Nachrichten-Intensitätsrangliste des Internetportals ist das ganz, ganz weit oben, der Fall Epstein. Und da gibt vor allem zu reden, dass der frühere Barclays Bankchef Jess Staley mit dem Financier und ja, Globalzuhälter oder Global Frauenringunterhalter, dass dieser Jess Staley auch mit Epstein in einem intensiven, ja geradezu intimen Austausch stand. Und dabei ging es vor allem auch um ein Schneewittchenkostüm, das der Amerikaner zu beschaffen hatte, um eine junge Dame, nicht minderjährig, aber eine junge Dame, entsprechend einzukleiden, nach den Wünschen dieses Barclays-Bankchefs. Und nun hat also die Financial Times ihr Haar klein aufgedeckt und aufgelistet, dass eben die Aussagen und die Verwedelungen und Verneinungen da des Betreffenden nicht zutreffen können, aufgrund der Zeitchronik, die man jetzt rekonstruieren könnte. Es sind ja da Hunderte oder Tausende von E-Mails bekannt geworden. Und das ist schon ein interessantes Phänomen, wobei man heute interessant ja nicht mehr sagen darf in diesen moraltrunkenen Zeiten. Man muss ja sofort bekannt geben seine Empörung. Man muss ja sofort auch moralisch Stellung nehmen. Deshalb halte ich hier im Sinne eines Disclaimers fest. Ich finde das natürlich auch hochgradig verwerflich, was da passiert ist und vor allem auch die strafrechtlichen Verwicklungen, die da mutmaßlich, aber auch tatsächlich ans Licht kommen, die sind entsprechend abzuklären. Allerdings glaube ich nicht, dass es eine, sage ich mal, eine globale Verschwörung ist um diesen Jeffrey Epstein, aber es ist doch ein Fall, der zeigt und auf eine in vielerlei Hinsicht auch verstörende Art und Weise zeigt, wie hier ein ganzes Netz von geschäftlichen, privaten und auch sexuellen Verwicklungen sich in einem Kreis von Leuten, die sich ja kannten, abspielen konnte. Wie ist denn das möglich, fragt man sich als Laie, der das von außen anschaut. Natürlich nichts Neues unter der Sonne, auch hier den Sodom und Gomorra, Sex, Macht, Reichtum, Missbrauch, das sind natürlich Themen, die seit Jahrhunderten, ja Jahrtausenden zusammengehören. Es zeigt natürlich auch, was in diesen Etagen der Gesellschaft möglich ist. Jeffrey Epstein, wenn wir es jetzt einfach zoologisch betrachten, nicht moralisch, nicht strafrechtlich, scheint so etwas wie ein Mann gewesen zu sein, der engste Kontakte hatte zu sehr hart arbeitenden Leistungsträgern der Gesellschaft, zu Politikern, die natürlich auch einsam waren. Und er hat dieser Einsamkeit sozusagen einen Fluchtweg geschaffen durch seine Beziehungen, die er dann wieder unterhalten hat, zu Frauen. Und das spielte offensichtlich hinein. Ich kenne den strafrechtlichen Bereich dieses Falls zu wenig, um mich da kompetent zu äußern. Da spielte offensichtlich auch ins Kriminelle hinein, aber eben nicht nur. Wir sehen jetzt Bilder, die kommen zum Vorschein, wie da berühmte Leute wie Bill Clinton, Bill Gates und andere abgelichtet worden sind. Ich meine, dass sie sich überhaupt haben ablichten lassen. Vielleicht sind das ja auch Fälschungen. Wir müssen immer sehr, sehr vorsichtig sein in der heutigen Zeit, aber die haben sich da ablichten lassen mit offensichtlich jüngeren Damen, die ihnen da zur Verfügung gestellt worden sind von diesem besagten Jeffrey Epstein. Und das wirft schon Fragen auf, auch über die Leichtfertigkeit, mit der man in diesen Kreisen sich da entsprechend betätigt hat. Wie ist das genau gelaufen? Was ist das Vertrauensverhältnis gewesen? Haben die jegliches Risikobewusstsein verloren? Wir haben zum Beispiel auch einen Austausch zwischen Elon Musk und Jeffrey Epstein sehen können. Und der wirft auch ein Schlaglicht auf diese Art von Beziehungsmanagement. Denn Elon Musk erklärt da dem Finanzier Epstein, er habe also im letzten Jahr ganz intensiv gearbeitet und brauche jetzt etwas Ausbruch und suche da entsprechende Partys, hat sich dann aber nicht jetzt auf die Inseln des besagten Epstein bewegt. Aber es wirft etwas ein Licht auf diese ganze Konstellation, also ein Beziehungsmanager, ein Beziehungshehler oder ein Beziehungszuhälter, geradezu dieser Jeffrey Epstein, der da mit den mächtigsten, reichsten und berühmtesten Männern der Welt da in seinem Kunden, in seinem Beziehungsumfeld diese entsprechenden Kontakte vermittelte. Also ein Fall, der vor allem auch als Sittenbild der Gegenwart nicht nur die Fantasien beflügelt, sondern auch die strafrechtlichen Untersuchungen. Selbst der hochrangige britische Politiker Peter Mandelson ist da verwickelt gewesen. Aus Deutschland, aus der Schweiz ist noch weniger bekannt. Das scheint mir doch etwas ein angelsächsisches Phänomen zu sein. Interessant, wenn wir noch etwas in den britischen Medien bleiben, da wird Entwarnung gegeben, was die künstliche Intelligenz angeht. Bei uns ja eher düstere, apokalyptische Szenarien, massenhafter Jobverlust durch künstliche Intelligenz. Die Angelsachsen sehen das entspannter, sie sehen das sportlicher, sie sehen das wettbewerbsmäßiger und schreiben «Don't fear the AI job». Jobpocalypse. Also es gibt keine Jobapokalypse mit der künstlichen Intelligenz. Ich war schon damals skeptisch, als man mit der ganzen Automatisierung primär von Jobvernichtung sprach. Ich meine, jemand muss ja die Digitalisierung, das ist Automatisierung, jemand muss ja auch die Digitalisierung wieder managen. Und mein Lieblingsbeispiel ist der Abspann des Films Avatar von James Cameron. Vermutlich ist noch kein Film elektronischer und künstlich intelligenter gemacht worden als diese Avatar-Serie, sehr erfolgreich von Cameron. Und wenn Sie schauen, wie viele Menschen an diesem Film arbeiten, dann kann also von einer Jobapokalypse keine Rede sein. Viel mehr Leute arbeiten heute an einem elektronisch gemachten Film als, nehmen Sie die 50er Jahre, nehmen Sie die 40er Jahre, als damals noch an rein analog gemachten Filmen mitgearbeitet haben. Russland macht das globale Banking zur Waffe um Dissidenten zum Schweigen zu bringen. Darüber lese ich einen Aufsatz auch in der Financial Times heute Morgen, und das habe ich angestrichen, weil es mir ein interessantes Phänomen zu sein scheint. Erstens machen das natürlich auch die EU-Exponenten, das macht natürlich auch der Westen, der versucht ja auch das Bankensystem als Waffe einzusetzen im Krieg, das machen alle, auch aus innenpolitischen Gründen wird hier vorgeworfen in Russland. Und das bringt mich auf ein Thema, das ich gestern schon angesprochen habe in unserer Sendung, als ich zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten von Amerika in diesem Jahr auf dieses Buch hingewiesen habe, We the People, Jill Lepore, die Harvard-Historikerin, die Professorin, die hier eine ganz beeindruckend hingelegte Verfassungsgeschichte der USA hinlegt, mit vielen Anekdoten, anschaulichen Beispielen. Und wenn Sie das anschauen, dann wird Ihnen natürlich auch vieles klar von dem, was heute in Russland abgeht, was ja gar niemand bestreitet. Die USA sind ein klassischer Volksstaat, von unten nach oben aufgebaut, und das sieht man auch im Verfassungsprozess, denn da hat es viele Rückkoppelungen in die Bevölkerung gegeben. Natürlich war das Volk damals noch nicht vollständig, da waren viele ausgeschlossen, es gab noch Sklaven, fürchterlicherdings, es gab, die Frauen hatten überhaupt nichts zu sagen, man musste ein bestimmtes Einkommen haben, um sich politisch betätigen zu können, aber es hat eine von unten nach oben gestaltete Verfassungsgründung gegeben, also ein Volksstaat. In der Schweiz ist das noch ausgeprägter der Fall gewesen als in den USA, heute vor allem natürlich auch durch die direkte Demokratie. Außerdem haben wir kein Verfassungsgericht und wir können auch einfacher die Verfassung modellieren und abändern. Die Schweiz hat eine bessere Verfassung, finde ich, als die der Vereinigten Staaten, aber die Vereinigten Staaten haben eben hier den Meilenstein gesetzt. Russland natürlich ist ein ganz anderer Staat. Russland ist ein Staat, der von oben nach unten konstruiert ist. Ein ausgesprochener Machtstaat, ein Autoritätsstaat, eine frühere Monarchie. Und diese monarchischen, ja geradezu despotischen Tendenzen, die haben sich natürlich über die Geschichte hinweg durchgezogen. Das haben wir im Zarismus gesehen, wir haben es aber auch bei den Bolschewisten gesehen. Und das, was nachher kam, was wir heute haben, ist immer noch ein Machtstaat, allerdings nicht mehr so extrem, wie das in der Geschichte früher meines Erachtens der Fall war. Und darum sehen wir natürlich auch dort ein ganz anderes Verhalten der staatlichen Autoritäten gegenüber den Bürgern. Und die entscheidende Frage ist immer bei solchen Themen, akzeptieren die Leute das Regierungssystem, dem sie ausgesetzt sind? Und das ist ja primär vor allem die Aufgabe der entsprechenden Bevölkerung, sich damit zu beschäftigen. Und die Kritik von den einen an den anderen, dass sie denen sagen, ihr seid weniger wert, weil ihr nicht das gleiche System habt wie wir. Das ist zwar menschlich nachvollziehbar, aber es bringt einfach nicht wahnsinnig viel. Es wird vielleicht erst dann zum Faktor, wenn man tatsächlich direkt bedroht wird von so einem Regime oder wenn das andere versucht, uns das aufzunötigen. Aber dies ist ja jetzt in diesem Beispiel hier nicht zu beobachten. Also man muss immer auch die Verfassungsgeschichte, die ganze Herkunftstradition eines Landes im Blick behalten. Wie Washington das Regime in Iran bezwingen will, auch großes Thema heute Morgen in den Medien und in der FAZ dazu ein sehr interessanter Artikel. Der Schah ist weg, es lebe der Schah. Das ist die entscheidende Frage. Warum sind eigentlich die Mullahs, warum ist Khomeini damals an die Macht gekommen? Wenn der Westen, und der Schah war ein Verbündeter der Amerikaner, wenn der Westen alles richtig gemacht hätte, dann wäre es ja gar nicht zu diesem Machtwechsel gekommen. Und wenn man die Fehler vermeiden möchte von damals, muss man eben auch hier in die Geschichte einsteigen. Nicht, weil sich die Geschichte wiederholt, aber mit Mark Twain, weil sich die Geschichte reimt. Im Harem des Sexverbrechers. Ja, das ist die Lesart der deutschen Zeitungen, nicht so prominent wie in der angelsächsischen Medienwelt, der Fall Epstein. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken, CDU, lehnt den Vorschlag des Wirtschaftsrates ihrer Partei ab, Zahnbehandlungen aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen zu streichen. Deutschland hält an der Verstaatlichung der Mundhöhlen fest. Die CDU sperrt sich gegen die sanften Reformvorschläge des Wirtschaftsrates einmal mehr, ich unterstreiche das, der Friedrich Merz, der kann einem auch leid tun. Es ist nicht einfach, so eine CDU zu führen, eine Partei möglicherweise vor allem mit Generälen, mit Offizieren, aber wenig Fußsoldaten. Also wenn Deutschland schon daran scheitert, dass man die Zahnbehandlungen aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen nehmen kann, dann muss noch viel passieren, bis dieses Land wirklich wirtschaftlich reformiert wird. Und einmal mehr gibt mir das die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass wir in der Schweiz eben keine verstaatlichten Mundhöhlen haben, sondern die Zahnpflege ist absolute Privatsache und Sie müssen auch die Zahnärzte selber bezahlen. Es gibt keine Krankenkasse, die das macht, weil man in der Schweiz gemerkt hat, wenn die Krankenkasse das zahlt, ja, dann lassen die Leute ihre Zähne verludern, weil sie sich dann über die Krankenkasse neue Gebisse und Implantate kaufen können. Wird alles viel teurer. Wenn man die Selbstverantwortung in der Zahnmedizin bringt, dann pflegen die Leute auch ihre Zähne besser. Das ist die Erfahrung, das können Sie sehen, das ist messbar, das ist überall ablesbar und das gilt eben auch in anderen Bereichen des Gesundheitswesens. Da ist die Eigenverantwortung durch falsche Anreize, durch eine Kollektivierung auch dieser ganzen Abgaben, das ist alles verwischt und darum haben eben gerade auch im schweizerischen Gesundheitswesen, was jetzt nicht die Zahnmedizin angeht, in Deutschland ist das Gleiche, haben die Leute keinen Anreiz zu sparen. Das wird einfach nicht belohnt und das ist ein grosses Problem. Sie können sicherlich die Krankenversicherung nicht total privatisieren wie bei den Zahnbehandlungen, weil auch die teuerste Zahnbehandlung ist zumindest noch stemmbar bei einem einigermaßen akzeptablen Grundeinkommen. Aber wenn Sie dann eben eine schwere Operation haben, das übersteigt dann die Möglichkeiten eines Privaten, da entsprechende Behandlungen vornehmen zu können. Also eine gewisse Absicherung, die braucht es, aber es geht viel zu weit und die Eigenverantwortung wird ausgeschaltet. Und in Deutschland sehen wir jetzt hier bereits in jenen Bereichen, wo man erprobter, erwiesenermaßen die Verantwortung, die Eigenverantwortung zurückbringen könnte, ist es nicht der Fall. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese morgendliche Aufmerksamkeit während meiner Schleuderfahrt durch die Nachrichtenaktualität. Ich freue mich aufs Wiedersehen morgen. Machen Sie es gut. Starten Sie entspannt in den Tag, tief durchatmen und sich nicht anstecken lassen von den Hysterien und Aufgeregtheiten der Medien. Bis bald.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.